Priscilla und Lukas, warum habt ihr euch für den Klassiker entschieden und beide genau zwei Kinder in die Welt gesetzt?
Also ich wollte eigentlich keine Kinder.
Und dann ist es einfach so passiert?
Nein, ich bin dann überredet worden von meinem Mann und habe jetzt zwei wunderbare Kinder und bin sehr zufrieden damit.
Bei uns war es ein bisschen prosaischer gewesen. Meine Partnerin und ich haben tatsächlich Kinder wollen. Und wir haben auch zwei Kinder wollen. Und so ist es am Schluss glücklicherweise rausgekommen.
Und du, Dennis? Du hast ja auch zwei. Warum?
Wahrscheinlich, weil ich selber eine Schwester hatte und das eigentlich immer prima gefunden habe. Mehr wäre zu viel Konkurrenz gewesen. Mit je zwei Kindern sind wir drei heutzutage fast schon die Ausnahme. Weltweit geht die Anzahl Geburten nämlich stark zurück, auch in der Schweiz, wie eine aktuelle Auswertung vom Bundesamt für Statistik zeigt. Im Jahr 2024 haben wir sogar einen historischen Tiefstand erreicht. Eine Frau hat heute in der Schweiz im Durchschnitt noch 1,29 Kinder. Wenn die Bevölkerungszahl ohne Migration konstant bleiben sollte, wären aber 2,1 Kinder pro Frau nötig. In der Sondersession werden wir heute über die Gründe für den immer krasseren Geburtenrückgang reden und über die Folgen davon. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor von der Republik. Mit mir im Studio sind Priscilla Imboden, sie ist, wie ich, Bundeshauskorrespondentin in Bern, und der Lukas Häuptli, er leitet das Ressort Politik und Recherche. Hoi miteinander.
Hoi zusammen.
Hallo zusammen.
Seit 55 Jahren ist die Geburtenrate in der Schweiz so tief, dass sie allein die ältere Generation nicht ersetzen kann. Seither also bringt eine Frau im Schnitt weniger als 2,1 Kinder auf die Welt. Für das letzte Jahr hat das Bundesamt für Statistik, ich habe es vorher gesagt, einen historischen Tiefstand gemessen, noch 1,29 Kinder pro Frau. Besonders interessant scheint mir aber, was das BFS zum Kinderwunsch schreibt. Können wir das schnell zusammenfassen?
Ich habe das Interessanteste gefunden, dass das Bundesamt für Statistik sagt, dass im Jahr 2024 17% der 20- bis 29-Jährigen gar kein Kind wollen. Und diese 17% sind deutlich höher als die entsprechende Prozentzahl in den Vorjahren. 10 Jahre vorher waren es nicht 17%, sondern erst 6% der 20- bis 29-Jährigen.
Ja, und man sieht auch, dass es der Prozentsatz der Personen zwischen 20 und 39, das ist ja das maßgebliche Alter, die finden, ein weiteres Eins oder ein weiteres Kind würde ihre Zufriedenheit im Leben senken auf 21%, das ist auch gestiegen.
Der Reiz von Familiengründungen scheint also ziemlich gesunken zu sein in den letzten paar Jahren. Wie erklären die euch das?
Ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Gründe. Ein Grund ist aus meiner Sicht, dass wir in einer multioptionalen Gesellschaft leben. Das heisst, man kann heute viel mehr Sachen machen als früher. Früher war Kernfamilie ein Ideal, wo man nullens, wohlens müssen oder wollen anstreben. Heutzutage gibt es ganz viele verschiedene Gesellschaftsformen. Ich persönlich finde das unter dem Aspekt von der gesellschaftlichen Öffnung eine positive Entwicklung.
Das heisst, du findest es gar nicht bedauerlich, dass heutzutage weniger Kinder geboren werden?
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen differenzieren, aber alles in allem würde ich schon sagen, es ist eine Entwicklung hin zu einem liberalen Verständnis von der Gesellschaft.
Also ich finde es auch nicht grundsätzlich nur bedauerlich. Es ist ein bisschen zweischneidig das Ganze. Weltweit gesehen ist es wünschenswert, wenn die Bevölkerung nicht mehr weiter wächst, zumindest, um quasi den Ressourcenverbrauch ein bisschen mehr, als wir es haben, wir haben es nicht im Griff, können in den Griff zu bekommen. Für eine Gesellschaft selber hingegen ist es natürlich eine schwierige Entwicklung, wenn auf einmal sehr viel weniger Kinder auf die Welt kommen und dann der Anteil der älteren Leute viel grösser ist. Auf das können wir noch sprechen, aber das tut eine Gesellschaft eigentlich ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen und auch vor grosse Herausforderungen stellen.
Vielleicht ist genau das Problem, Priscilla, wenn du sagst, für eine Gesellschaft. Die Frage ist ja, für welche Gesellschaft, oder? Ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Diskussion über die tiefe Geburtenziffer ist immer im Hintergrund ein sehr nationalstaatlicher Ansatz. Die Gesellschaft von der Schweiz, für die Schweizer Gesellschaft ist es ein Problem. Für die gesamte Weltbevölkerung ist es kein Problem. Ich glaube, dem müssen wir auch ein bisschen zurückstehen und nicht nur, ich sage dem nationalstaatlich argumentieren, sondern das grosse Ganze im Blick behalten.
Das stimmt natürlich, aber wir leben in unseren Gesellschaften und wenn das aus dem Gleichgewicht ist, dann stellen sich halt Fragen und ich würde mir wünschen, dass man die auch ein bisschen offensiver und auch ein bisschen positiver angeht.
Auf die Herausforderungen für das Sozialsystem, für die Betreuung von alten und verletzlichen Personen kommen wir noch zurück. vielleicht zuerst noch mal zu den Gründen, wo Frauen und auch Männer davon abbringen, Familie zu gründen. Laut dieser Erhebung vom Bundesamt für Statistik erwartet die Hälfte von diesen 20- bis 39-Jährigen, dass sich ihre beruflichen Aussichten verschlechtern. Bei den Frauen ist der Wert noch höher, mit fast 2/3. Ist die Sorge berechtigt?
Ja, absolut. Also die Sorge ist berechtigt. Das kann eigentlich fast jede Frau erzählen, die ein Kind hat bekommen. Ich habe das erlebt, nicht, dass ich persönlich benachteiligt wurde, aber die Erwartungen an mich im Berufsleben sind massiv gesunken, sobald ich ein Kind bekommen habe, obwohl ich eigentlich gleich weitergearbeitet habe, auf dem gleichen Ausmass. Es zeigt auch die Entwicklung bei den Löhnen, also quasi die Differenz von den Löhnen bei gleicher Ausbildung und gleicher Funktion zwischen Mann und Frau nimmt genau dann zu, wenn die Familiengründung passiert ist. Vorher ist sie mehr oder weniger gleich, also die Entwicklung. Und das zeigt, dass das einfach eine grosse Auswirkung hat im Berufsleben. Auf das Leben der Frauen vor allem.
Sind denn neue beiden Karrieren ausbremst worden durch die Familiengründung?
Ja, was heisst schon Karriere? Ich würde sagen, also ich bin ja noch ein Stück älter, ich mag mich erinnern an eine Episode vor etwa 20 Jahren. Dort habe ich den Antrag gestellt, bei meinem damaligen Arbeitgeber 60% zu arbeiten. Ich bin dann da vor zwei Chefen zitiert worden und dann habe ich gesagt, ich werde 60% zu arbeiten. Und dann hat der eine Chef gefragt, ja wieso denn? Und der andere Chef hat gesagt, er muss eben zu den Kindern schauen. Und das ist für mich symptomatisch. Das ist einfach etwas komplett Unerklärbares gewesen für die Leute dort, dass man nicht muss, sondern zum Beispiel, dass man will für die Kinder schauen. Und darum erzähle ich es, mit dem einhergegangen ist, dass wenn jemand Teilzeit schafft, die Person eignet sich sicher nicht für eine Leitungsaufgabe.
Hast du es nachher geschafft, das Pensum zu reduzieren, oder hat man das dir verboten?
Ja, ich habe es geschafft. Allerdings habe ich sehr wenig dafür können, sondern der Arbeitgeber hat gemerkt, wenn der Häuptli 60% angestellt ist, dann zahlt man ihm 60% Lohn und er schafft wahrscheinlich 80%. Das haben sie dann sehr schnell begriffen.
Wie war es bei dir und deiner Karriere, Priscilla, wo du Familie gegründet hast?
Ja, Karriere. Also ich bin als Mutter mit jungen Kindern in die USA gegangen, als USA-Korrespondentin von SRF. Ich bin übrigens die erste Frau mit Kind gewesen, die man rausgeschickt hat. Man hat mich geschickt, das muss ich auch sagen. Es war aber so, dass im Bewerbungsprozedere auch das ganz eine grosse Frage war. Was machst du mit den Kindern? Bremsen die dich nicht beim Reisen und so weiter? Und das sind natürlich Fragen, die ein Mann nicht musste beantworten.
Lukas, du hast gesagt, du hast dein Pensum reduziert bei der Familiengründung. Welche Rolle spielen denn partnerschaftliche Abmachungen, zum Beispiel was Kinderbetreuung angeht oder auch Haushaltsarbeit, bei der Entscheidung, ob man Familie gründet oder nicht?
Ja, das finde ich sehr eine gute Frage. Und vorweg würde ich sagen, man darf bei dieser Frage nicht strukturelle Probleme, Priscilla hat es vorher angetönt, ausspielen mit, ich sage jetzt einmal, Problem, wo man in einer Partnerschaft muss lösen. Ich persönlich bin wirklich überzeugt, dass das ganz ein wichtiges Standbein ist für eine egalitäre Aufteilung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Hausarbeit zwischen Partnerin und Partner. Wir haben zum Beispiel sehr früh abgemacht, wer wie viel soll arbeiten, und zwar immer mit dem Gedanken, dass möglichst beide einen egalitären Zugang haben zu dem, was sie wirklich wollen. Bei meiner Partnerin und bei mir ist dort die Erwerbsarbeit schon auch im Zentrum gestanden, aber nicht nur.
Nach Erscheinen von dieser Studie vom Bundesamt für Statistik hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund die Chancen gerade beim Schopf gepackt und in einer Medienmitteilung ein ganzes Bündel an Forderungen aufgestellt. Er hat geschrieben, dass es bessere Arbeitsbedingungen braucht, eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnverlust, verlässliche Arbeitszeiten, die planbar und familientauglich sind und so weiter und so fort. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass Kinderbetreuung gratis werden soll. Wie stehen die Chancen, dass der Gewerkschaftsbund mit diesen Forderungen in der Schweizer Politik und in der Schweizer Wirtschaft Erfolg wird haben?
Die stehen praktisch bei null. Also wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren hat es Debatten gegeben, ein Vaterschaftsurlaub, da ist zusammengestutzt worden auf 2 Wochen. Oder? Das ist das Einzige, was möglich war. Jetzt im Moment haben wir Debatten rund um die Kita-Initiativen von den Linken, Grünliberalen und rund um die Elternzeit-Initiativen. Und da wird sehr stark gebremst, da wird sehr stark auf das Geld geschaut. Und es ist sehr schwierig, da vorwärts zu machen im Bereich der Familienpolitik hier in der Schweiz.
Was ich interessant finde, der Gewerkschaftsbund hat ja da eine Chance gegeben, Anliegen, das er sowieso hat, nochmal in die mediale Debatte einzubringen. Es ist ihm nicht gelungen. Aber die Instrumentalisierung, die politische Instrumentalisierung von dem Phänomen tiefe Geburtenziffer, das finde ich schon interessant. Ich finde eben, im Grossen und Ganzen gibt es die Instrumentalisierung auf rechter Seite auch, jetzt vielleicht nicht mit einer Medienmitteilung, aber die ganze Bewegung aus den USA, die langsam auf Europa überschwappt, von diesen Pronatalisten, von dem Pronatalismus, dass man sagt, möglichst viele Kinder, möglichst hohe Geburtenziffern ist gut, das finde ich super spannend. Wir wissen, der Elon Musk hat, glaube ich, 14 Kinder. Das ist für ihn eben ein ganz wichtiger Entscheid zur Erhalt. Und jetzt kommt's, meinetwegen von den USA, von der amerikanischen Gesellschaft, von der vielleicht sogar weissen Ethnie, also aus meiner Sicht etwas Hochproblematisches, nur bezüglich politischer Instrumentalisierung oder Hinweis auf politische Probleme, ausgehend von einer tiefen Geburtenziffer.
Das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch zunehmen. Du hast gesagt, Lukas, im Moment haben wir aber auch nur die beiden familienpolitischen Initiativen im politischen Feld, die du erwähnt hast, Priscilla, also die Kita-Initiativen und die Elternzeit-Initiativen, die 18 Wochen Elternzeit für Vater und für Mutter fordern. Wenn man das mit anderen Politikfeldern vergleicht, Finanzen, Sicherheit, Umwelt, was auch immer, ist das recht bescheiden. Wieso frisst die Familienpolitik in der Schweiz so ein Schatten da sein?
Ja, einerseits gilt das so quasi als weiches politisches Thema, hat weniger Rückhalt, gerade bei den Bürgerlichen, als jetzt Finanzpolitik, Sicherheitspolitik und so weiter. Und auf der anderen Seite wird auch echt die Familie, das gehört in die Privatsphäre, das wird nicht als Staatsaufgabe angeschaut, das zu fördern oder nicht zu fördern, sondern es ist ein persönlicher Entscheid von Frau und Mann, ob sie Kinder wollen oder nicht, ob sie eine Familie wollen gründen oder nicht und warum.
Ich würde noch etwas ergänzen. Für viele rechte Politiker ist die Frage in erster Linie, wenn Kinder da sind, sollen die Kinder von der eigenen Frau betreut werden oder aber von der Kita? Aber dass sie selber die Kinder können betreuen, das ist gar kein Thema für viele Leute. Mit anderen Worten, ich glaube, die Geringschätzung von der Bedeutung von der Familienpolitik ist unter anderem ein Resultat davon, dass sehr viele Leute in der Schweiz und sehr viele Politiker in Bern immer noch in einem sehr traditionellen Familienmodell leben.
Das stimmt, aber es wandelt sich auch langsam. Also ich habe jetzt gestaunt, bei den letzten Bundesratswahlen haben ja auch etliche Männer abgesagt, weil sie kleine Kinder haben. Früher wäre das nie passiert. Es gibt jetzt auch, es geht darum, im Parlament probiert man einen Gegenvorschlag zu dieser Kita-Initiative auszuarbeiten. Das würde dann darum gehen, dass Familien, die ihre Kinder fremd betreuen oder auch sie selber betreuen und in Ausbildung sind, dass sie würden Geld bekommen, 100 Franken pro Tag, also pro Monat, wenn mindestens ein Tag die Fremdbetreuung in Anspruch genommen wird. Und da sind auch bürgerliche, männliche Politiker, die sich dafür einsetzen. Und das ist eine neue Entwicklung.
Das heisst, da ist einiges im Wandel. Ist es denn eurer Meinung nach staatliche Aufgabe für mehr Geburten zu sorgen? Oder wie du vorher gesagt hast, Priscilla, Privatsache?
Also ich finde, es ist Privatsache. Ich sehe aber auch ein, dass es sicher wichtig ist, dass die Politik gewisse Rahmenbedingungen setzt, gewisse Erleichterungen, gerade bei der Betreuung von Kindern. Nicht nur quasi um, sagen wir, Familien zu fördern, sondern auch, weil es darum geht, dass die Kinder von Anfang an möglichst gleiche Chancen haben, auch später in der Schule und im Berufsleben. Und das fängt eben, wenn man die Studie anschaut, zu der kindlichen Frühentwicklung, fängt das sehr früh, werden die Weichen gestellt. Also schon im Vor-Kindergartenalter spielt es eine ganz grosse Rolle, was sie für Eindrücke haben bekommen, in welchem Umfeld sie sind betreut worden, für das sie auch später sich gut entwickeln können.
Mir schudert es manchmal ein bisschen, dass man familienpolitische oder sozialpolitische Anliegen koppelt mit der Forderung nach einer höheren Geburtenziffer. Wir müssen schon noch mal überlegen, was eigentlich eine höhere Geburtenziffer für wer genau heisst. Und ich meine, die familienpolitischen Anliegen für die Frauen, die Kinder haben, spielt die Geburtenziffer eigentlich überhaupt keine Rolle. Sondern es spielt nur eine Rolle, wer betreut das Kind, ist der Partner, ist die Partnerin, ist eine Kita und was kostet da? Und dann halt auch, welcher Zugang bleibt mir immer noch in der Erwerbsarbeit? Immer vorausgesetzt, wir wollen das, aber viel wollen das.
Der Geburtenrückgang ist ja keine Schweizer Spezialität, ganz im Gegenteil. Da gibt es weltweit in sämtlichen Staaten ganz enorm, zum Beispiel auch in Indien und China, den beiden bevölkerungsreichsten Ländern überhaupt. Überall wird eigentlich versucht, den Geburtenrückgang zu bremsen. Gibt es Massnahmen, die sich bewährt haben?
Also es ist ein sehr interessantes Phänomen. Es gibt jetzt mehrere Länder, auch jetzt hier näher als Indien und China. Ungarn probiert seit Jahren die Geburtenrate zu steigern mit grosszügigen Steuererleichterungen, mit Kinderzulagen, besonders wenn man mehr als 2 oder 3 Kinder bekommt. Und es hat nicht viel gewirkt. Sie hatten eine rekordtiefe Geburtenrate auch dort letztes Jahr. Es gibt ein Land, wo das gelungen ist, nämlich Rumänien zu Zeiten von Ceausescu. Er hat den Zugang zur Verhütung massiv erschwert. Er hat den Zugang zur Abtreibung massiv erschwert. Das hat zur Folge gehabt, dass es mehr Kinder hat gegeben. Es hat aber auch höhere Kindersterblichkeit gegeben. Es hat eine höhere Muttersterblichkeit gegeben. Als dann die Mauer ist gefallen, hat man nachher gesehen, dass es da schreckliche Waisenhäuser gegeben hat in Rumänien mit wirklich vernachlässigten Kindern. Der reinste Horror. Und sobald es aufgehört hat, ist die Geburtenrate noch sofort wieder zurück.
Auch da möchte ich nochmal einen grundsätzlichen Einwand machen. Wir haben ja, wenn man es auf den Kontinent runterbricht, mehr oder weniger in allen Kontinenten mittlerweile eine Gesellschaft, die wieder zahlenmässig zurückgeht. Der einzige Kontinent, wo das noch nicht der Fall ist, ist Afrika. Und ich kann mir sagen lassen, dass es in Afrika eine Korrelation gibt mit dem Bildungsstand, zwischen dem Bildungsstand der Frauen und der Zahl der Kinder. Und zwar so, je höher oder je besser als die Frauen gebildet sind, desto weniger Kinder haben sie. Da müssen wir ja sagen, ganz schlecht, Geburtenziffer geht runter. Aber umgekehrt natürlich, das könnte heissen, wenn man eine höhere Geburtenziffer will, dann müssen wir schauen, dass Frauen möglichst schlecht gebildet sind. Das wollen wir ja auch nicht. Und auch da, glaube ich, muss man nochmal den Grundsatz, höhere Geburtenziffer ist gut, vor allem im Westen, nochmal überdenken.
Ja, also wenn man umschaut, zeigt sich einfach, dass höhere Geburtenziffern in der Regel mit Zwang verbunden sind gegenüber den Frauen. Sonst hat man das nie hergebracht. Die Vorzeigen, Frauen, Tradwives mit 7 Kindern, das ist ein Ausnahmephänomen, wo immer das wird bleiben. Es gibt auch internationale Umfragen bei Meiji in allen Ländern und es ist sehr interessant, was die sagen. Sei es in Indien, sei es in China, sei es in Europa oder in den USA. Wenn man die fragt, wie viele Kinder möchtest du eines Tages sagen, fast alle, also der Durchschnitt, im Durchschnitt sagen sie, 1 oder 2.
Vielleicht noch mal zurück zu dieser Studie oder zu dem Ergebnis von dieser Umfrage vom Bundesamt für Statistik. Dort ist ja auch so, ein Hauptgrund, dass Frauen kein Kind mehr wollen, ist, dass sie Angst haben, sie haben keinen Zugang mehr in die Berufswelt. Mhm. Und dann, selbstverständlich, ich betone es nochmal, auch die strukturellen Probleme, die muss man lösen, oder? Kitas und so weiter, Elterngeld und so weiter. Aber das ist einfach eine Korrelation, die man auch muss sehen. Und dann muss man sagen, wenn Frauen wollen arbeiten und zum Beispiel auch freiwillig aus dem Grund auf Kind verzichten, ich sehe gar kein Problem.
Das Problem gibt es auf nationalstaatlicher Ebene, wenn es wirklich bedrohlich wird für den Fortbestand. Im krassesten Vorschritt ist das in Südkorea, wo eine Frau im Schnitt noch 0,75 Kinder auf die Welt bringt, also weit von der Marge, von dem Wert von 2,1 entfernt. Demografen rechnen vor, dass das die Nation im Jahr 2100 akut gefährdet. Schon jetzt treten aber auch soziale Probleme auf. Also es gibt eine Einsamkeitsepidemie. Die NZZ hat das kürzlich in einem spannenden Artikel beleuchtet. 20% der Südkoreanerinnen und Südkoreaner beantworten die Frage, mit wie vielen Freunden und Familienangehörigen sie Kontakt haben, mit Achtung, 0. Droht so eine Einsamkeitsepidemie auch in der Schweiz, wenn der Geburtenrückgang unbremst weitergeht? Oder können wir das dann schon in den Griff über?
Ja, ich würde mal so lob sagen, wenn es denn so etwas gibt wie eine Einsamkeitsepidemie, dann hat das mit der Geburtenziffer relativ wenig zu tun.
Man hat halt keine Geschwister, die, oder? Wenn die Geburtenzahl
ja, tief ist. Ja, bei den Kindern schon, aber also ich weiss jetzt bei unseren Kindern, die haben, glaube ich, ein okay Verhältnis untereinander, aber die haben natürlich außerhalb der Familie jenste Gespöndli. Also wenn sie einsam sind, dann liegt es, glaube ich, nicht daran, dass sie zu wenig Geschwister haben, sondern dass es keine Möglichkeiten gibt, dass sie sozial interagieren. Das sehe ich schon, das ist extrem wichtig. Ich würde ein bisschen bezweifeln, dass das mit der Geburt, mit einer tiefen Geburtenziffer zu tun hat.
Ja, ich denke, das ist schwierig zu sagen. Aber was sicher wird ein Problem werden, ist Finanzierung von der Pflege, Finanzierung von der AHV, von der Renten. Über das müssen wir reden, früh genug. Wie kann man das anders organisieren, für dass das für eine Gesellschaft, die älter wird, die einen Geburtenrückgang hat, tragbar ist? Und es gibt Lösungen.
Genau, das Rentensystem ist ja in der Schweiz und auch in anderen Ländern so aufgestellt, dass die Leute, die im Moment im Erwerbsleben sind, Abgaben leisten und damit die Rente zahlen von denen, die eben schon nicht mehr arbeiten. Das kippt irgendwann, wenn es nicht mehr genug Junge gibt, nicht mehr genug Leute, die im Erwerbsleben sind. Ist auch das ein überschaubares Problem, Lukas?
Nein, also wo hast du ein überschaubares Problem? Selbstverständlich ist das ein Problem, oder? Die Sicherung für unser Rentensystem. Wir haben bis jetzt ja noch fast nicht über Migration geredet. Wenn man dann schon nationalstaatlich argumentiert, dann glaube ich, muss man nicht nur damit argumentieren, was das Bundesamt für Statistik sogenannte natürliche Bevölkerungsbewegungen nennt. Natürliche Bevölkerungsbewegungen heisst, innerhalb von einem Land sterben Leute und werden Leute geboren. Sondern selbstverständlich gehört dort die Migration dazu. Und es ist unbestritten, dass Leute, die sagen, wir brauchen Migration, wir brauchen viel Zuwanderung, unter anderem auch mit dem Argument argumentieren. Nämlich, die Leute helfen mit, unser Rentensystem mitfinanzieren. Einfach auch dort, oder? Die Vorstellung, dass wir das Problem Rentenfinanzierung mit mehr Kindern lösen können, das hat vielleicht auch etwas, das wollte ich nicht bestreiten. Aber auch dort gibt es andere Fragen, die man stellen muss. Zum Beispiel, könnte man das anders finanzieren? Zum Beispiel, dass nicht nur Leute im Arbeitsprozess, Arbeitnehmer, zahlen, sondern zum Beispiel ein bisschen mehr die Arbeitgeber. Wir haben ja dort so ein Gleichgewicht, das in Stein gemeißelt scheint. Ich finde, das könnte man dann auch mal diskutieren.
Du hast Migration angesprochen, Lukas. Das ist ja nicht nur für die AHV wichtig, sondern auch für das Pflegesystem. Die Schweiz hat häufig bis jetzt Personal von Spitälern und Altersheimen im Ausland rekrutiert. Das Problem dort ein bisschen ist, dass man Fachkräfte, dass man Arbeitskräfte entzieht, ausländischen Staaten, denen es genau gleich geht. Also das ist halt ein bisschen unfair, oder?
Absolut. Ich glaube, man muss noch eins vorher anfangen mit der Argumentation. Wir haben ja wegen der 10 Millionen Schweiz-Initiative auf der SVP ein Narrativ, das sich immer mehr verbreitet in der Gesellschaft. Wir haben zu viel Zuwanderung. Und selbstverständlich, das bestreite ich nicht, ist Zuwanderung mit gewissen Problemen verbunden. Aber ebenso selbstverständlich ist es so, dass die Schweiz auf Zuwanderer angewiesen ist, um, wir haben es gesagt, das Rentensystem mitzufinanzieren, aber auch für einen intakten Arbeitsmarkt. Ich habe vor einigen Monaten mal einen Artikel geschrieben mit dem Titel «Wir brauchen nicht weniger Ausländer oder Zuwanderer, sondern mehr». Und dort kommt eine Zahl vor, dass in der Schweiz bis ins Jahr 2040 eine 500.000 Arbeitskräfte fehlen. Das muss man sich zuerst einmal vorstellen. Und ausgehend von dem ist natürlich genau das, was du sagst. Besonders fair ist das nicht.
Nein, besonders fair ist es nicht. Aber die Schweiz hat das, den Luxus, dass sie noch für eine gewisse Zeit zumindest, bis sich das Problem wirklich verschärft, oder, hat sie Zeit, um sich zu überlegen, wie sie die Gesellschaft ein bisschen anders und genau die Rentenfinanzierung und so anders will, organisieren will, damit es langfristig auch garantiert ist. Und das ist ein Glück. Es ist, wird sicher auch zu Konkurrenzsituationen führen mit den Nachbarländern und den anderen Ländern, wo die Leute auch wollen in ihrem Arbeitsmarkt. Also da sind noch ganz grosse Fragen, die auf uns zukommen. Aber die Schweiz ist wie so oft in einer Luxussituation.
In den 60er und 70er Jahren war die Angst vor einer Überbevölkerung gross gewesen. Lukas, zumindest du magst dich sicher noch daran erinnern. Jetzt redet man, oder jetzt warnt man eigentlich vor dem Gegenteil, oder? Also, Thuna sagt, die Weltbevölkerung wird ab 2080 sinken und das rasant. Innerhalb von 300 Jahren wird sie auf 2 Milliarden schrumpfen, von jetzt im Moment 8,2 Milliarden. Schwingt bei all dem auch die Freude der Dramatisierung mit, die im Medienbusiness ja nicht ganz selten ist, oder? Ist das schon ernst zu nehmen?
Ja, ich würde mal sagen, zum Glück müssen wir uns nicht mit Prognosen für in 300 Jahren auseinanderschlagen. Aber du hast natürlich schon recht, nachdem, was man jahrzehntelang gesagt hat, man hat zu viele Menschen auf der Erde, ist jetzt langsam, kippt es langsam in die andere Richtung. Wir haben es vorher gesagt. Also, vor allem in Asien, aber auch in Nordamerika, Südamerika und in Europa haben wir den Kipppunkt entweder schon erreicht oder er steht unmittelbar bevor. Afrika ist ein Ausnahmefall. Aber ich sehe da eigentlich gar, also zumindest mittelfristig, gar nicht so ein riesiges Problem. Wie gesagt, ich sehe alle Probleme, zum Beispiel in der Schweiz, dass man das Rentensystem, die Finanzierung vom Rentensystem zum Beispiel neu muss anschauen muss, dass man den Arbeitsmarkt muss intakt behalten. Aber so mittelfristig sehe ich eigentlich das Problem gar nicht so recht.
Ich denke auch nicht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Menschheit ausstirbt, weil sie einfach keine Kinder mehr hat und sonst keine Gründe herum sind. Also, das wird wieder eine Bewegung in die andere Richtung geben. Wenn wirklich die Bevölkerungszahl massiv zurückgeht, dann wird man eine Situation haben, wie zum Beispiel die Siedler hatten, die in den USA, im Mittleren Westen, das Land besiedeln. Die haben viele Kinder gehabt, weil die wären ja sonst eben allein gewesen. Und das ist eine ganz andere Situation und ganz andere. Und wenn so etwas sich wieder einstellt, dann wird es auch wieder mehr Kinder geben.
Was wir bis jetzt völlig außer Acht gelassen haben, sind medizinische Gründe. Und da ist mir etwas aufgefallen beim Lesen von der Erhebung vom Bundesamt für Statistik, nämlich, dass Schweizer Frauen immer später Mütter werden. Heute sind sie im Schnitt bei der Geburt von ihrem ersten Kind 31,3 Jahre alt. Auch der Wert ist stark gestiegen in den letzten Jahren und ist jetzt einer der höchsten von ganz Europa. Das hat ja medizinische Folgen, oder? Also dann langsam vielleicht nicht mehr für ein zweites oder drittes Kind.
Ja, das ist sicher auch mit der Grund, warum vielleicht viele, die mal gesagt haben, ich hätte gerne 3 oder 4 Kinder, am Schluss 1 oder 2 haben, weil sie einfach lang warten und das nachher gar nicht so einfach ist.
Es hat in dieser Mini-Studie vom Bundesamt für Statistik dazu 2 Angaben. Also einerseits sagt das Bundesamt für Statistik, dass es mehr Frauen gibt, die ihre Eizellen einfrieren lassen wollen. Das ist das eine. Und das andere, es gibt weniger Paar, die In-vitro-Fertilisationen in Anspruch nehmen. Das wären ja 2 Angaben, die gegensätzlich sind zueinander. Das Bundesamt für Statistik sagt, es braucht da mehr Analyse, mehr Studien. Ich weiss nicht genau, aber selbstverständlich ist ungewollte Kinderlosigkeit schon ein Thema. Ja.
Du hast das Konservieren von Eizellen oder Eierstockgewebe angesprochen, also das sogenannte Social Freezing, also dass man sich mit vielleicht 30 intakte, gesunde, gute Eizellen entnehmen lässt und die dann Jahre später vielleicht mit 40 einsetzen lässt, befruchten lässt, In-vitro-Fertilisation und dann einsetzen lässt. Wie findet ihr das?
Also ich finde, das ist echt recht, ich stelle mir das recht schrecklich vor, ehrlich gesagt. Das ist nicht ein gäbiger Prozess und abgesehen davon, Erfolgschancen sind auch nicht so gross, wie man sich das vormacht. Ich denke nicht, dass das so ein generelles Phänomen wird werden.
Das sehe ich anders. Also ich habe da eine steile These und es nimmt mich auch Wunder, was du meinst, Lukas, da dazu. Meine Prognose ist, dass in ein paar Jahren das standardmäßig passieren wird, also dass man vielleicht das Tochter zum 18. Geburtstag von seinen Eltern nicht nur Fahrlektionen bekommt zum Lehren Autofahren, sondern auch noch so ein Social Freezing gesponsert, damit man dann eben sämtliche Optionen hat, sich jetzt auf den Beruf zu setzen, warten, bis man dann wirklich den richtigen Partner kennengelernt hat.
Schwierig zu sagen. Also unsere Tochter wird jetzt dann 18. Wir haben allerdings die Geburtstagsgeschenke schon ein bisschen ausgedacht. Also das wird nicht drunter sein. Also der technologische Fortschritt in diesem Bereich, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Ich würde sagen, ist auch nicht so ein Problem, sondern ist eine weitere Möglichkeit für Leute, die das wollen, oder? Die das, zum Beispiel, die unbedingt ein Kind wollen, oder die sich die Option offen behalten wollen, vielleicht in 10 Jahren ein Kind. Auch da würde ich ein bisschen Abstand nehmen von moralischen Wertungen. Im einen wieder und im anderen sind. Ich finde, es muss in unserer offenen Gesellschaft möglich sein, dass man sagt, wenig oder gar kein Kind, das ist tipptopp. Und auch das Umgekehrte, viel Kind oder zum Beispiel ein Kind dann in 10 Jahren, das ist eine Option.
Was man da vielleicht auch noch muss ergänzen bei dem Social Freezing, wie auch bei der In-vitro-Fertilisation, dass das nicht ganz günstig ist, also dass man sich das auch muss können leisten und dass das bisher nur wohlhabenden Personen offen steht. Schliessen möchte ich die heutige Sondersession gerne mit einem Kommentar, den eine Republikleserin vor ein paar Tagen bei uns auf der Seite geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben, dass Kinder zu wählen halt kein Naturgesetz sei, sondern es werde vom Diskurs in der Gesellschaft geformt. Wenn sie im Internet nach Erfahrungen zum Muttersein suche, fände sie aber in erster Linie Erfahrungen von Vollzeithausfrauen oder von Müttern, die sich und ihr Leben bedauern. Stichwort «regretting motherhood». Hingegen lese ich kaum je Geschichten von Familien, wo die Mütter 60-80% arbeiten, die Kinder in die Kita gehen und der Partner seinen Teil im Haushalt erledigt. Sie kommen also in den Medien fast nie familiäre Erfolgsgeschichten über. Hat die Republikleserin recht?
die hat sicher recht, weil die andere Geschichte, alles geht gut, das ist eben leider nicht interessant, das wird nicht geklickt, das wird nicht gelesen. Ich denke, es ist generell nicht ein guter Rat, sich im Internet über solche Sachen zu informieren. Am besten fragt man um, fragt Leute, die man kennt, die schon Kinder haben, gefällt es nicht, was ist schwierig, was ist schön dran, es ist sehr vieles schön dran. Und dann kann man sich ein viel besseres Bild machen, als wenn man diese Geschichte im Internet probiert, gerade zusammenzusuchen.
Ich würde sagen, ein Punkt, der an dieser Zuschrift von der Leserin sehr interessant ist, dass sie gewissermaßen Regretting Motherhood thematisiert. Man könnte ja sagen, man hört nie Geschichten von Vätern, die das bedauern. Oder, also, das Ausblenden von Vätern in dieser ganzen Familienfrage, in der Kinderfrage, das finde ich nach wie vor sehr bezeichnend. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, wir bei der Republik, Priscilla, Dennis und ich können da noch einen kleinen Werbespot fürs Leben mit Kind machen. Ich finde es super. Mehr kann ich nicht sagen.
Also du hast deine Reduktion damals auf 60% nie bedauert?
Ja, ich habe verschiedene Sachen bedauert in meinem Leben, bedauern sie jetzt noch. Aber alles in allem unter dem Strich, wie gesagt, ich finde es super mit Kind.
Das war von dieser Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast von der Republik. Einmal fast, weil jetzt sind noch Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns, warum Sie sich für oder gegen Kinder entschieden haben, oder teilen Sie uns das gerne in einer Sprachnachricht mit. Und zwar auf die Nummer 079 507 6059 oder per Mail an audio@republik.ch. Die nächste Ausgabe der Sondersession gibt es heute in 2 Wochen. Klicken Sie doch gerne schnell auf Abonnieren, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci auch.